Im Oktober habe ich angefangen, eine Predigtreihe aus dem Kolosserbrief zu halten. Und also es sind jetzt fast 2 Monate her, dass ich die letzte Predigt aus dieser Reihe gehalten habe, weil Urlaub und Feiertage und so weiter spielt alles da eine Rolle mit hinein. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die Reihe abgeschlossen wäre, aber dann habe ich gemerkt, na, hier sind noch ein paar Sonntage, wo ich noch keinen konkreten Plan hatte, und ich dachte, es sind noch ein paar Texte, die man bringen könnte. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe von dieser Stelle aus schon ein paar Mal gesagt, das Predigen ist ein ziemlich gefährliches Geschäft. Weil, ich meine, auf der einen Seite als Prediger besteht immer die Gefahr, die Versuchung, dass man sagt, hier ist meine Gelegenheit, den Leuten zu sagen, was die alles falsch machen und was sie besser machen sollten und wo der Hase langläuft. Liebe Gemeinde, hört mal endlich auf euren Pastor, es ist so und so. Also natürlich besteht die Gefahr, dass man diese Aufgabe des Predigens missbrauchen kann. Aber dann gibt es auch die Fälle, wo man absolut nichts Böses im Sinn hat, und man sagt irgendetwas, ahnt nichts Böses, aber nachher stellt man fest, man hat richtig in ein Wespennest gestochen. Und man verbringt die nächste Woche damit, zu versuchen, weitere Stiche zu vermeiden. Also, es ist manchmal nicht so ganz ohne. Und dann gibt es noch die Texte, wo man sagen würde, jeder, der bei Sinnen ist, würde es nicht versuchen, über diesen Text zu predigen, da kann man nur verlieren. Ob man mich für einen Weisen oder für einen Narren halten will, sei dahingestellt, heute predige ich über einen solchen Text. Und naja, ich möchte behaupten, es geht mir nicht darum, irgendwelche besondere Weisheit oder besondere Torheit unter Beweis zu stellen, sondern ich predige auch aus Überzeugung über diesen Text, weil ich überzeugt bin, dass so sehr wie manche Menschen in unserer Zeit gerade einen solchen Text als verschiedene Reizworte dabei sehen, hat dieser Text uns in unserer Zeit auch viel zu sagen, viel Hilfreiches. Und deswegen wage ich mich zaghaft heran. Steinigung findet erst nach dem Gottesdienst statt, hinterm Haus. Also der Text für heute ist eine sogenannte Haustafel. Es ist einer von diesen Texten, wo der Apostel Paulus über das Verhältnis zwischen Menschen in einem Haushalt spricht und wie die Menschen ihre Beziehungen ordnen und regeln sollen. Und noch ein bisschen als Hintergrund, bevor ich den Text lese. Solche Haustafeln sind nicht erst von Paulus erfunden worden. Überhaupt nicht, sondern es hat schon viel früher solche Haustafeln gegeben, wo andere, also griechische und römische Philosophen, solche Dinge aufgeschrieben haben. Auch Aristoteles, der griechische Philosoph, der im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, hat auch eine Haustafel geschrieben, wo er über die Beziehung zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern und zwischen Herren und Sklaven gesprochen hat. Und genau diesen Dreierpack finden wir auch in unserem Text heute wieder. Nun, noch einen Satz dazu. Es ist interessant, weil wie immer mehr alte, antike Schriften ausgebuddelt wurden und ausgewertet wurden, wurde immer mehr festgestellt, dass viele von den biblischen Texten Parallele haben in diesen anderen antiken Schriften von anderen Völkern. Und viele haben angefangen zu sagen, ja, die Leute, die das geschrieben haben, was wir als Bibel bezeichnen, die haben nur von den anderen alles abgeschrieben. Also es ist alles nur das, was die anderen gesagt haben, ein bisschen anders formuliert, und das haben sie alles übernommen. Auf der einen Seite, ja, es gibt durchaus viele Parallele, wie ich auch es schon gesagt habe, wegen dieser Haustafeln. Allerdings ist es ganz entscheidend, was die Unterschiede sind. Und die Unterschiede zwischen den anderen antiken Texten und das, was wir in der Bibel finden, die sind wirklich ausschlaggebend und ja, eigentlich enorm enorm wichtig. Und ja, genug des Vorgeplänkels. Ich wage es jetzt, den Text zu lesen. Steine bitte erstmal zurückhalten. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in einem augenfälligen Dienst, um Menschen zu gefallen, sondern in der Aufrichtigkeit des Herzens. Fürchtet den Herrn. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. Denn wer Unrecht tut, wird zurückbekommen, was er an Unrecht getan hat, ohne Ansehen der Person. Ihr Herrn, gebt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wisst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Text geht richtig gut los, ne? Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Halleluja, Evangelium, ne? Nun, bevor ihr die Steine auspackt, möchte ich noch ein paar Dinge dazu sagen. Also auf der einen Seite, es gibt Leute, die sagen, Paulus ist frauenfeindlich und er wollte nur patriarchalische Systeme zementieren. Und das geht in unserer Zeit gar nicht, alles wegschmeißen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch die Leute, die sagen, hier steht es schwarz auf weiß in der Bibel und daran gibt es nichts zu rütteln, nichts zu diskutieren. Nun, da ich schon festgestellt habe, dass ein Pastor bei einem solchen Text absolut nichts richtig machen kann, will ich das konsequent durchziehen und sagen, zu beiden Lagern, es ist einiges, was da übersehen wird, was ganz, ganz wichtig ist, um diesen Text ordentlich zu verstehen. Allen voran ist, dass es nach dem Vers 18 kommt gleich der Vers 19. Und der darf an der Stelle auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Einen solchen Satz findest du bei Aristoteles nicht. Ich habe sogar ein Zitat von Aristoteles gefunden, von seinem Werk Politik. Da sagt er, der Mann ist von Natur aus überlegen und die Frau ist unterlegen. Der Mann ist der Herrscher und die Frau ist ihm untertan. Das sieht ein bisschen anders aus als das, was wir gerade in Vers 19 gesehen haben, wo die Männer aufgefordert werden, ihre Frauen zu lieben. Es ist auch so, Paulus hat nicht nur diese Haustafel im Kolosserbrief geschrieben, im Epheserbrief finden wir eins, was sehr ähnlich ist. Und diese beiden Briefe wurden wahrscheinlich in etwa zur selben Zeit geschrieben. Es gibt Hinweise dafür. Und ich finde, da hat das vielleicht in dem Epheserbrief ein bisschen deutlicher zum Ausdruck gebracht. Dort steht im Epheser 5, 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Mal Hand aufs Herz. Frauen, wenn dein Mann dich so liebt, wie Christus seine Kirche geliebt hat. Und da können wir nichts davon abziehen. Christus hat sein Leben gegeben. Er hat alles gegeben für seine Gemeinde. Wenn dein Mann dich so liebt, haben wir wirklich noch Probleme mit Machtfragen? Nun, mir ist bewusst, es gibt ein paar Haken an der Geschichte. Zu einem, ich bin nicht Christus. Leider gelingt es mir nicht, meine Frau so zu lieben, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Nun, dass ich sagen muss, ich bin nicht Christus, schaffe ich nicht, naja, Pech gehabt. Ne? Nein, es bleibt das Ziel für uns alle, Christus ähnlicher zu werden. Und es darf nie gestartet werden, dass wir sagen, ach, das schaffe ich eh nicht, ich kann sowieso so und so handeln. Nein, unsere Herzenslust, unsere Sehnsucht soll es sein, danach zu streben, immer Christus ähnlicher zu werden. Es ihm nachzumachen, anderen zu dienen, wie er uns gedient hat. Aber es ist auch etwas, wo ich denke, wir es durchaus in Betracht ziehen müssen, wenn ich es nicht schaffe, meine Frau so zu lieben, wie Christus es getan hat, sollte ich das vielleicht auch berücksichtigen, wenn ich denke, dass ich irgendeine Entscheidung für sie zu treffen hätte. Es hat mit unseren Einstellungen zu tun. Es hat damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, dass wir von Christus lernen. Noch ein Haken an dieser ganzen Geschichte ist, viele Frauen haben viel Missbrauch erlebt. Auch mit diesem Text begründet sogar. Und Missbrauch, das ist nicht auf körperliche oder sexuelle Missbrauch zu reduzieren. Auch verbaler Missbrauch, auch Einflussmissbrauch. Das sind ganz wesentliche Themen. Und mir ist es auch bewusst, dass es auch in beiden Richtungen geht. Dass es auch Frauen gibt, die ihre Männer missbrauchen in dieser Hinsicht. Aber wenn Menschen Missbrauch erlebt haben, dann reagieren sie besonders allergisch auf einen solchen Text. Dafür müssen wir menschlich schon Verständnis haben. Weil Menschen, die Missbrauch erlebt haben, ihre Fähigkeit zum Vertrauen ist deutlich beschädigt. Missbrauch ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier fördert. Aber haargenau das Gegenteil, absolut diametral entgegengesetzt. Es geht Paulus darum, dass der Missbrauch beendet wird und dass wir sehen, Christus ist der Maßstab. Er ist es, der uns sagt, wie es weitergehen soll. Paulus hat mit diesem Text nicht Machtansprüche erhoben oder zementiert, sondern er hat gerade uns Männern Verantwortung übertragen, Christus ähnlicher zu sein in all dem, was wir tun, aber erst recht im Umgang mit der Person, mit wem wir das innigste Verhältnis überhaupt führen. Und ich halte es für wichtig, dass wir das hier verstehen, dass Paulus etwas ganz anderes hineinbringt, wenn er diese Haustafel bringt. Das ist etwas, was ganz anders ist als die anderen Haustafeln. Ich habe gerade vorhin gesagt, es ist eigentlich nach längerer Pause eine Fortführung von einer Predigtreihe aus dem Kolosserbrief. Nun, Leute, Kolosserbrief ist kurz. Lest das heute Nachmittag durch. Dauert bloß ein paar Minuten. Aber wer da war für manche von den anderen Predigten, und ich denke, die sind auch alle online zu finden, man sieht in diesem Brief, man hört deutlich, dass Paulus immer und immer wieder sagt, Christus ist alles in allem. Christus ist unser Ziel. Christus ist unser Vorbild. Und wir sollen haben, auf Christus zu schauen. Denkt ja nicht, dass er das alles sagt und dann macht er einen Schnitt und dann sagt er, und jetzt reden wir darüber, wie ihr euch zu Hause zu verhalten habt. Das ist für ihn überhaupt nichts anderes. Im Gegenteil, es gehört integral dazu. Weil Christus unser Vorbild ist, weil Christus alles in allem ist, sollt ihr so miteinander umgehen, dass ihr gegenseitigen Respekt, Liebe, Fürsorge zeigt. Und das ist so völlig anders von den Haustafeln, die sonst in der Antike zu finden sind. Er weist auf Christus als unser Vorbild. Nun, man könnte auch sagen, okay, wenn er wirklich kein patriarchalisches System zementieren wollte, wenn er nicht sagen wollte, dass die Männer die große Keule schwingen, dann warum hat er nicht einfach gleich gesagt, Männer und Frauen dient einander? Also gerade in unserer Zeit hätten wir das als viel schmackhafter empfunden und viel zugänglicher empfunden. An dieser Stelle, ich muss es alles kurz fassen. Ich meine, beim Vorbereiten diese Woche habe ich festgestellt, also ich könnte wirklich sehr lange über diesen Text predigen. Ich habe Simon versprochen, dass die Predigt nicht über 40 Minuten geht. Also, aber ich weiß, die Scheinigung steht an. Also, aber es ist so, dass es gewisse Dinge gibt, wo das Evangelium sagt, weder das musst ihr so machen oder das müsst ihr anders machen, als es gemacht wird. Wo die Gewohnheiten, das in unserer Zeit durchaus eine Rolle spielen kann. Zum Beispiel, Paulus hat in seinem Brief an die Gemeinden in Galatien geschrieben und gesagt, Leute, was denkt ihr euch dabei, dass ihr euch jetzt noch beschneiden lassen wollt? Also es waren Heidenchristen in diesen Gemeinden, die es von anderen gesagt bekommen haben, na, wenn du wirklich Christ sein willst, wenn du wirklich Christus Nachfolger sein willst, dann musst du dich beschneiden lassen. Und Paulus wettert dagegen, weil er sagt, das lenkt ab von dem, worum es wirklich geht. Und die Beschneidung, das bringt euch überhaupt nicht näher zu Christus. Und was lasst ihr euch da verleiten? Komischerweise, wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, Kapitel 16, finden wir, dass Paulus einen jungen Mann namens Timotheus kennenlernt und will ihn als Wegbegleiter mitnehmen. Und es heißt, dass er Timotheus hat beschneiden lassen, dass es keinen Anstoß erregt bei den Juden. Was denn nun, Paulus? Kannst du dich nicht entscheiden, oder was? Es ist ein Fall, wo er sagt, kulturell kann man sich da anpassen. Die Beschneidung oder nicht beschnitten sein, das macht keinen Unterschied für Christus. Das bringt einen Christus nicht näher und also auch nicht weiter weg. Die Beschneidung spielt in der Beziehung zu Christus keine Rolle. Aber in dieser Situation mit Timotheus wusste er, dass sie unter vielen Menschen wären, die, für wen das eine unnötige Hürde wäre. Und deswegen hat er in der einen Situation so gesprochen und in einer anderen Situation hat er anders gehandelt. Nicht, weil die Beschneidung sich für sich das Entscheidende war, sondern um unnötige Hürden zu beseitigen. Nun, von diesem Beispiel kommt, überlegt euch, wie ist es bis zu dem heutigen Tag, wenn in der Öffentlichkeit mitgekriegt wird, wie eine Frau ihren Mann runterbuttert. Was sagen wir? Da sieht man, wer die Hose anhat in der Beziehung. Ja, bis zum heutigen Tag wird sowas gesagt. Nun, in der Antike war es viel mehr verbreitet auch, dass sie Ehre- und Schamkulturen waren. Etwas, was der Familie Ehre bringt, wurde gesucht und etwas, was der Familie beschämt hat, das musste um jeden Preis beseitigt werden. Und ich habe auch Zitate von auch anderen griechischen Philosophen, also die rein gar nichts mit dem Christentum zu tun hatten, wo es hieß, eine Frau sollte sich hüten, ihre Stimme in der Öffentlichkeit hören zu lassen, wie sie es vermeiden würde, ihren Arm sehen zu lassen. Nun, in unserer Zeit, Arm mit kurzärmlich, also eine Frau mit kurzärmlichen Bluse oder was, kein Thema. Damals wurde das aber anders gesehen. Eine Frau, die heute in der Öffentlichkeit spricht, eigentlich für uns völlig normal. Damals wurde das etwas Ungehöriges gesehen. Und wenn dann in der christlichen Gemeinde es wiederholt vorkommen würden, dass die Frauen ihre Männer den Takt angeben sozusagen, wie würde das auf die anderen, wen sie mit dem Evangelium erreichen wollen, wirken? Das ist die Frage, die da zu überlegen ist. Und ich bin persönlich überzeugt, ich meine, 10 Theologen, 20 Meinungen, aber ich bin persönlich überzeugt, dass das der Hintergrund ist, dass Paulus das in dieser Form sagt. Weil es letztlich nicht darum geht, wer hat das Sagen. Paulus macht es immer und immer wieder deutlich, in all seinen Schriften. Es geht darum, dass wir Christus widerspiegeln, dass wir Christus bezeugen, dass wir das Evangelium weitergeben können. Und wir sollen keine unnötige Hürden dazu aufbauen. Ich bin überzeugt, dass das der Hintergrund ist, von dem Paulus hier redet. Christus ist alles in allem. Nun, du fragst dich vielleicht, okay, wenn er jetzt schon so lange über die ersten zwei Versen von diesem Text gesprochen hat, wie lange wird es noch dauern? Eigentlich war es ganz wesentlich, mit diesen Versen diese Grundlage zu legen, zu zeigen, dass es Paulus nicht um Machtansprüche geht, Mensch zu Mensch, sondern dass es um Jüngerschaftsansprüche. Wir sind Jesu Jünger. Wir folgen ihm. Er hat uns gedient und daher haben wir einander zu dienen. Und wenn wir dann zu den Versen 20 und 21 gehen, heißt es: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Nun, dieser Aufruf an die Kinder, das spiegelt das fünfte Gebot von den 10 Geboten wider. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann werden die Väter besonders ermahnt, ihre Kinder nicht zu entmutigen. Wieder etwas, was nicht so wirklich in den anderen war. Und die Herausforderung bei diesen Versen dann ist die einfache Tatsache, dass die unterschiedlichen Generationen unterschiedlich empfinden, wie das dann genau aussieht. Du sollst mir gehorchen, du sollst mich nicht entmutigen. Und schnell kann man den Streit noch da haben, wo beide sich mit Bibelversen gegenseitig beschmeißen können. Wie denn eigentlich? Wir müssen verstehen, beide Seiten werden hier aufgefordert zu überlegen, was würde Christus von mir wollen? Für die Kinder, würdest du das zu Jesus sagen, was du zu deinen Eltern gesagt hast oder was du sagen möchtest? Für die Eltern, würde ich wollen, dass Jesus mit mir so umgeht, wie ich gerade mit meinen Kindern? Nun, in diesem Rahmen ist es mir wirklich nur möglich, allgemeine Fragen und Hinweise zu geben. Aber es lohnt sich hier wirklich darüber nachzudenken. Spiegelt mein Verhalten? Wird sein Wesen dargestellt in dem, wie ich lebe, in dem, wie ich mit den anderen Menschen in meinem Haushalt umgehe? Übrigens, wir sind schnell versucht, die Sache umzudrehen und ein christusgemäßes Verhalten erstmal von dem anderen zu erwarten, bevor wir dann in die Pflicht genommen werden. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir werden gleich in die Pflicht genommen, ein christusgemäßes Verhalten einzuüben, zu praktizieren. Und dann kommt der Abschnitt von diesem Text, der für viele Menschen in der Zeit schlicht einfach eins zu viel ist. Wie kann es sein, dass Paulus den Sklaven die Anordnung gibt, dass sie ihren Herren gehorchen sollen? Warum hat er nicht gleich das System der Sklaverei verdammt und gesagt, sie sollen alle ihre Sklaven freisetzen? Wieder an dieser Stelle wäre es zu viel, um eine Streiflichte durch die Antike zu gehen, um da vieles zu beleuchten. Aber ich sage es so, ich habe mal einen Vergleich gelesen, ich finde, der ist auch in vielerlei Hinsicht passreich. In der Antike zu verlangen, dass die Sklaverei abschaffen, wäre vergleichbar damit, wenn wir von jetzt auf gleich einfach aufhören würden, Strom zu benutzen. Also es hätte eine ähnlich tiefgreifende Wirkung auf gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche Ordnung. Und das ist wirklich ein ganz großes Thema. Aber und es ist auch nicht zu leugnen, dass es in dem System Missbrauch gegeben hat. Das ist klar, das steht überhaupt nicht zur Frage. Aber Paulus geht es gerade darum, den Missbrauch zu beenden. Zu sagen, nein, ihr dürft nicht missbrauchen. Nun, er redet die meiste Zeit mit den Sklaven und sagt ihnen, dass sie ihren Dienst tun sollen. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass sie ihren Dienst tun sollen, nicht als würden sie es für Menschen machen, sondern für Christus. Ich denke, das ist ein Wort, was für uns alle, für unsere Arbeit sehr hilfreich sein kann. Unsere Arbeit mit ganz anderen Augen zu betrachten. Und es ist auch ganz interessant, ich habe keine Folie dafür extra zurecht gemacht, aber im Vers 24 von dem Text weist Paulus, er spricht zu den Sklaven und er sagt, denn ihr wisst, dass ihr das Erbe erhalten werdet. Das Verblüffende daran, Sklaven waren nicht erbberechtigt. Ein Sklave hatte kein Erbe zu erwarten. Und er sagt, doch, du wirst das Erbe erhalten, weil in Christus bist du nicht mehr Sklave, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, du bist Kind des Königs und du wirst dein Erbe erhalten. Er gibt ihnen eine ganz andere Stellung. Und dann also was für uns Kapitel 4, Vers 1 ist, heißt es, ihr Herren, gebt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wisst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Die Herren sind plötzlich nicht mehr Herr über Leben und Tod. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie selber einen Herrn haben, wem sie dienen. Und dass sie das jederzeit zu berücksichtigen haben in ihrem Umgang mit ihren Sklaven. Das heißt, Missbrauch dürfte gar nicht in Frage kommen, sondern sie sollten versorgt werden mit allem, was sie brauchen. Verantwortung wird übertragen. Ganz im Gegenteil zu dem sonstigen Denken. Ich meine, es ist nicht, dass die anderen nicht dachten, dass sie irgendwelche Verantwortung für ihre Sklaven hätten, aber dass das primär ist gegenüber ihrer Autorität, das ist etwas, was wirklich sehr anders ist. Paulus hat in diesem Text die üblichen Beziehungen angesprochen, die es zu seiner Zeit in einem Haushalt gegeben hat. Für die Menschen damals, wie für uns heute, ist die Aufforderung, dass wir sehen, wie Christus unser Verständnis von Beziehung verändern will. Das Entscheidende in einer Beziehung ist nicht, wer hat die Macht, seinen Willen durchzusetzen, sondern wie können wir Christus ähnlicher werden und einander dienen. Kann sein, dass du irgendwelche Machtfragen gerade in irgendeiner Beziehung, sei das im Haus, an der Arbeit, aber dass du Machtfragen in irgendeiner Beziehung erlebst. Jemand, vielleicht du, will sich durchsetzen. Wie wird dein Denken von diesem Text verändert? Lässt du Christus dein Verhalten verändern, ja, erneuern? Denn das ist sein Ziel. Ich hatte schon vorhin gesagt, dass, was wir bisher im Kolosserbrief gesehen haben, hat er immer wieder betont, wie Christus im Zentrum steht, nicht einfach einen Schnitt gemacht hat und dann über die Beziehung gesprochen hat. Und ich kann es eigentlich nicht besser zusammenfassen, als Paulus das selber getan hat. Unser Text für heute ist Kolosser 3 ab Vers 18. Ich möchte jetzt Kolosser 3, die Verse 11 bis 15 noch lesen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Amen.